Eignet sich Design Thinking eigentlich für den Kulturwandel? Dieser Frage gehen wir in der heutigen Podcast-Folge nach. Und zwar schauen wir uns im Detail an, wie wir Design Thinking nutzen können, um eine positive Innovationskultur zu ermöglichen. Lass uns loslegen! Herzlich willkommen beim Podcast Veränderung einfach machen, dem Podcast für Veränderungsheldinnen und Helden, also all jenen, die Veränderung in Organisationen und Teams aktiv gestalten wollen. In diesem Podcast geht es um inspirierende Geschichten, bewährte Methoden und viele Impulse, damit du Veränderung in deinem Team bzw. deinem Unternehmen menschenzentriert und bedürfnisorientiert und damit natürlich erfolgreich umsetzen kannst. Wir tauchen ein in die Welt der agilen Transformation, Lean Change, Innovation, Agile Change und vieles mehr. Wenn du also nicht mehr länger passiv zuschauen, sondern in die aktive Gestaltung von Veränderung eintreten möchtest, dann bist du in diesem Podcast richtig. Denn dieser Podcast ist für Veränderungsheldinnen und Helden. Und ich bin Bianca Bommer, deine Gastgeberin. Lass uns loslegen und Veränderung einfach machen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Veränderung einfach machen. Heute packen wir ein Thema an, das mir besonders am Herzen liegt, und zwar das Thema Innovationskultur. Und wir kombinieren es mit einem zweiten Thema, das mir ganz, ganz wichtig ist, und zwar Design Thinking. Das heißt, wir werden uns anschauen, wie du mit Design Thinking die Innovationskultur in deinem Unternehmen gestalten und positiv, ja, beeinflussen, etablieren kannst. Und zwar mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern deines Unternehmens gemeinsam. Es geht also nicht darum, Innovationskultur auf einem Blatt Papier zu denken oder irgendwie theoretisch durchzudenken, sondern es geht hier wirklich um ganz gezielte Vorgehensweisen, die du in deinem Unternehmen umsetzen kannst. Vor kurzem hat mich nämlich die Frage erreicht, ob Design Thinking auch für die Organisationsentwicklung geeignet ist. Also das Unternehmen hat bisher Erfahrung mit Design Thinking im Innovationsbereich, das heißt im Produkt-Service-Bereich. Und jetzt war so die Frage, nutzt uns Design Thinking als Haltung, als Methode, als Prozess hier vielleicht auch die Kultur einfach zu prägen? Und wir haben uns das dann näher angeschaut und haben dann beschlossen, auch wirklich das Thema Innovationskultur zu fördern. Und zwar eine Innovationskultur, die einerseits natürlich auch kleine Ideen fördert, Verbesserungen von bestehenden Produkten und Services fördert, als auch wirklich neue Ideen fördert, die vielleicht sogar zu neuen Geschäftsmodellen führt. Und meine Antwort auf die Frage, eignet sich Design Thinking für die Organisationsentwicklung bzw. für den Kulturwandel? Gleich einmal vorweg, ein klares Ja. Warum? Ich habe mir schon mehrmals gesagt, und wenn du mir schon länger folgst, egal ob auf LinkedIn, in meinen Blogbeiträgen oder hier im Podcast, ich habe schon öfters gesagt, dass Mitarbeitende die Kundinnen und Kunden der Veränderung sind. Das heißt, Design Thinking nutzen wir ja, um userzentrierte, also kundenzentrierte, menschenzentrierte Innovationen auf den Markt zu bringen. Und eine Veränderung wie ein Kulturwandel hat eben auch Kundinnen und Kunden, und zwar die Mitarbeitenden in deinem Unternehmen. Und warum also nicht diese Kultur oder den Kulturwandel, die Organisationsentwicklung aus der Perspektive der Mitarbeitenden heraus zu denken und sich hier wirklich vorzustellen, gut, wir machen das hier für unsere Mitarbeitenden, wir machen es für unser Unternehmen, wir machen es dafür, dass wir langfristig erfolgreich sind. Und wenn wir jetzt den Menschen eben in den Mittelpunkt stellen, dann können wir hier wirklich etwas schaffen, was auch für die Mitarbeitenden ist. Und es geht also nicht darum, Kultur von oben zu diktieren, was ohnehin nicht funktioniert, ja, sondern es geht hier darum, den Wandel gemeinsam zu gestalten. Und zwar mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gemeinsam zu gestalten. Und da kann halt aus meiner Erfahrung heraus Design Thinking eine ganz, ganz tolle Möglichkeit sein. Weil Design Thinking ist natürlich für viele eine Methode, ein Prozess, ein Werkzeugkoffer. Was aber Design Thinking ja noch viel mehr ist, ist, sie bringt eine bestimmte Haltung mit. Design Thinking hat eine bestimmte Haltung. Und zwar eben vom Menschen aus zu denken, den Menschen in den Mittelpunkt zu stellen, iterativ zu arbeiten, zu lernen, schnelles Feedback zu bekommen, um sich dann auch weiterzuentwickeln. Und das sind ja auch Dinge, die wir brauchen, wenn wir über Kultur sprechen, wenn wir über die Innovationskultur sprechen. Wir wollen quasi wissen und vielleicht auch verändern, wie Menschen denken, wie Menschen zusammenarbeiten und wenn es um die Innovationskultur natürlich geht, auch wie Menschen Probleme erkennen, lösen, neue Ideen entwickeln. Und deswegen denke ich und bin wirklich felsenfest davon überzeugt, dass Design Thinking eine großartige Möglichkeit ist, um hier die Innovationskultur ganz gezielt zu etablieren. Wir gehen jetzt gleich ins Detail rein. Du bekommst hier wirklich konkrete Tipps von mir, wie das Ganze ausschauen kann, was du tun kannst. Und wir haben jetzt gleich drei Teile vor uns. Teil 1 ist, ich möchte ganz kurz noch darauf eingehen, was ist überhaupt eine Innovationskultur? Was macht eine Innovationskultur aus? Teil 2 ist dann, wie schaut jetzt dieser Design Thinking Prozess aus? Und Teil 3 ist dann auch noch diese Haltung, die sich dadurch ja schon fast automatisch in deinem Unternehmen etablieren wird. Also, beginnen wir mit Teil 1. Was ist eigentlich eine Innovationskultur? Und warum brauchen wir eigentlich eine Innovationskultur? Eine Innovationskultur ist im Grunde einfach ein Teil, ein spezifischer Teil der Organisationskultur, also der Unternehmenskultur. Und dieser spezifische Teil, das heißt diese Innovationskultur, die fördert das systematische Entwickeln und Umsetzen von Ideen. Das heißt, die Innovationskultur ist dafür da, um Menschen zusammenzubringen, Menschen in eine Lösungsorientierung zu bringen, um Menschen ja gemeinsam Ideen entwickeln zu lassen und vor allem auch dann umsetzen zu lassen, indem sie dabei gefördert werden, indem sie dabei belohnt werden, indem dabei Hürden und Hindernisse abgebaut werden. Und das ist halt natürlich eines der größten Punkte. Und zwar das Thema Barrieren beziehungsweise Hindernisse. Ich hatte da vor kurzem auch ein ganz, ganz tolles Podcast-Interview mit Chase van Wülfen. Hör da gerne rein, Link ist in den Shownotes. Ist wirklich eine tolle Folge geworden, wo wir genau darüber gesprochen haben, und zwar über die 15 Strategien, um diese Innovationshemmnisse in einem Unternehmen abzubauen. Chase van Wülfen hat eine Umfrage gestartet. Er hat ja über 100.000 Follower auf LinkedIn, hat dann eine Umfrage gestartet mit über 700 Antworten, die er da bekommen hat, und hat herausgefunden, dass 52% der Menschen in den Organisationen das Problem haben, dass sie eben nicht unterstützt werden, nicht gefördert werden im Entwickeln und Umsetzen von Ideen. Das heißt, 52% geben an, dass es an inneren Blockaden hängt, an internen Blockaden hängt. Und ich denke, das ist ja auch etwas, was du kennst. Ja? Da wird sehr, sehr schnell was gesagt von Nein. Nein, das ist nicht möglich. Nein, das hat jetzt keine Priorität. Nein, wir müssen sparen. Nein, wir haben keine Zeit dafür. Nein, das Tagesgeschäft geht vor. Nein, unser CEO wird das nie zulassen. Nein, das wird zu lange dauern. Nein, du hast keinen Business Case dahinter. Damit können wir kein Geld verdienen. Nein, das ist zu anstrengend. Nein, das ist zu risikoreich. Ich denke, du weißt, worauf ich hinaus möchte. Dieses Nein. Und dieses Nein prägt natürlich eine Innovationskultur. Dieses Nein prägt also, wie Menschen innerhalb der Organisation mit ihren Ideen umgehen. Weil wenn ich ständig gegen so ein Nein laufe, dann werde ich irgendwann einmal damit aufhören. Mir ist das ja auch selbst passiert. Ich war ja jahrelang in der Automobilindustrie tätig und habe dann berufsbegleitend Innovationsmanagement studiert und innerhalb des Studiums haben wir immer wieder so Projekte durchführen müssen. Ja? Und ich habe dann natürlich immer gesagt, okay, ich mache das für unser Unternehmen, für unseren Standort, wo ich tätig war, um hier einfach neue Ideen zu entwickeln. Und da sind wirklich tolle Ideen rausgekommen, neue Geschäftsmodelle, neue Geschäftszweige, also wirklich gute Dinge. Und ich habe immer wieder gehört, Bianca, hast du denn nichts Besseres zu tun? Ja, man muss dazu sagen, natürlich ist das Tagesgeschäft wichtig und ich habe das natürlich auch umgesetzt. Das heißt, diese Projekte sind ja außerhalb meiner Arbeitszeit entstanden. Und es war halt wirklich so dieses, ich bin halt immer wieder gegen die Wand gelaufen, immer wieder ein Nein gehört. Und das hat halt bei mir dazu geführt, dass ich dann weggegangen bin aus dem Unternehmen. Das führt dazu, dass Menschen innerhalb der Organisation einfach keine Ideen mehr liefern wollen, dass sie einfach frustriert sind, weil sie nicht wertgeschätzt werden. Da geht es nicht darum, dass die Idee umgesetzt werden muss. Da geht es auch oftmals einfach darum, eine klare Aussage darüber zu bekommen, warum diese Idee nicht verfolgt wird, warum diese Idee nicht umgesetzt wird. Also das ist schon einmal so ein erster Punkt, den ich dir mitgeben möchte. Wenn Ideen ein Nein bekommen, dann begründe es bitte. Also, das alles prägt natürlich eine Innovationskultur. Meine Kolleginnen und Kollegen der Innovationsbranche, also der Innovationsberatungsbranche und ich, wir verwenden hier auch gerne so drei Dimensionen der Innovationskultur. Und zwar ist es das sogenannte Können, Wollen und Dürfen. Beim Können geht es um die Innovationsfähigkeit, also welche Kompetenzen bringe ich mit? Kann ich denn Ideen entwickeln? Kann ich Probleme erkennen? Kann ich auch hier entsprechend von Ideen zu Innovationen kommen, sie umsetzen, Business Cases rechnen? Bei der Innovation, also beim Wollen geht es um die Innovationsbereitschaft. Das heißt, wie veränderungsbereit sind wir, wie bereit sind wir hier auch mal Hürden abzubauen, wie bereit sind wir hier auch Räume zu gestalten, wo Menschen zusammenkommen. Und also wir haben das Können, das Wollen und das Dürfen. Da geht es wirklich um ja, Also wie sehr darf eine Organisation hier auch anders denken? Wie sehr dürfen Mitarbeitende hier auch entsprechend mal neu denken? Da geht es um Hierarchie, da geht es um Entscheidungsbefugnisse, da geht es darum, wer darf denn überhaupt innovieren? Es gibt nach wie vor Unternehmen, wo es heißt, Innovation passiert in der Innovationsabteilung. Ja? Also das alles prägt eine Innovationskultur. Das sind einfach Dimensionen, die wir uns anschauen dürfen. Da werde ich auch eine Podcast-Folge machen, wo wir ganz tief ins Detail gehen werden, um uns anzuschauen, wie diese Dimensionen auch gestaltet werden können, welche Beispiele es hier von anderen Organisationen gibt. Heute ist ja der Fokus, wie kann ich Design Thinking nutzen, um hier eine Innovationskultur zu fördern. Also, Innovationskultur bedeutet also, wie schaut das Umfeld aus, welche Haltung haben wir, welche Denkweisen, welche Glaubenssätze haben wir in Bezug auf das Entwickeln von neuen Ideen und das Umsetzen von neuen Ideen. Und da ist es tatsächlich so, dass halt natürlich dieses ganze Thema Innovationskultur, ja, da stecken so Dinge drinnen wie zum Beispiel psychologische Sicherheit, Kundenzentrierung, Experimentierfreude, Neugierde, Mut, ja, da stecken ganz so viele Dinge drinnen, die in sich schon, für jedes könnte ich jetzt eine eigene Podcast-Folge machen, aber die Innovationskultur umfasst das Ganze nun natürlich einmal. Und da ist halt wirklich die Frage, also diese hochkomplex Kultur kann ich ja nicht managen. Ich kann nicht sagen, jetzt mache ich das und dann habe ich eine Innovationskultur. Das geht ja nicht. Ja? Dennoch bin ich davon überzeugt, wenn wir hier mit den Mitarbeitenden gemeinsam jetzt arbeiten und hier sehr strukturiert an die Sache herangehen, um zu verstehen, was braucht es denn überhaupt für eine Kultur? Welche haben wir denn? Worauf können wir denn aufbauen? Um dann auch hier entsprechend Maßnahmen zu setzen. Und damit komme ich jetzt auch schon in den zweiten Teil, des Herzstück dieser Podcast-Folge, und zwar das Vorgehen. Also, ich bin ja davon überzeugt, dass Design Thinking definitiv gut geeignet ist für den Kulturwandel. Das heißt, wenn ich jetzt so eine Innovationskultur prägen möchte, wenn ich eine Innovationskultur etablieren möchte, dann empfehle ich dir hier Design Thinking als Haltung und auch als Vorgehensmodell zu nutzen. Design Thinking besteht aus verschiedenen Phasen. Es gibt hier 3 Phasen, es gibt unterschiedliche Modelle, 3 Phasen, 4 Phasen, 6 Phasen, 7 Phasen. Ich möchte auf 7 Phasen aufbauen und mit diesen 7 Phasen möchte ich dir hier ja gerne das Ganze näher bringen und erklären. Phase Nummer 1 im Design Thinking ist die Phase des Verstehens. Ich höre ja immer wieder von meinen Kundinnen und Kunden, dass das natürlich so was Wertvolles im Design Thinking ist, dass es nämlich darum geht, das Problem zu verstehen. Wir sind sehr, sehr häufig sofort in der Lösungssuche, sofort in der Ideensuche. Also, dass man hergeht und sagt, okay, wie können wir die Innovationskultur steigern? Wie können wir es schaffen, dass Mitarbeitende sofort ihre Ideen preisgeben? Ja, das ist ganz gut und das brauchen wir auch. Wir müssen aber auch verstehen, was hindert denn aktuell Menschen dabei, ihre Ideen zu teilen, ihre Ideen überhaupt zu kommunizieren, ihre Ideen umzusetzen. Das heißt, aus meiner Sicht braucht es insbesondere diese Verstehenphase, gerade auch im Kulturwandel, um herauszufinden, warum ist es denn noch nicht so? Was verhindert es denn? Also was hindert uns aktuell daran, Innovation umzusetzen, Innovation zu fördern, Innovation zu ermöglichen? Und erst wenn wir das genau verstanden haben, dann können wir auch entsprechend Lösungen dafür suchen. Das heißt, wir sollten uns zunächst mal hinsetzen und ganz im Sinne des Design Thinkings verstehen, worum es wirklich geht und was hier entsprechend das echte Problem ist. Also es geht nicht darum, sofort in die Lösungssuche zu kommen und an der Oberfläche zu kratzen. Es geht darum zu verstehen, was braucht es hier wirklich? Was ist dienlich und was ist nicht dienlich? Und da könnte man jetzt zum Beispiel mal beginnen, ja, dass man sich ein Kernteam zusammensetzt aus verschiedenen Bereichen, an Freiwilligen, die man hier einfach mal zusammenbringt, um so einen Verstehen-Workshop zu machen, der etwa so einen Tag dauert, ja, da kann man dann mit großartigen Werkzeugen aus dem Design Thinking arbeiten, mit den 6W-Fragen, mit dem Problem Statement. Also da gibt es ganz, ganz tolle Werkzeuge, wie man hier jetzt mal das Problem umreißen kann. Also Phase Nummer 1, verstehen. Verstehen, warum die Kultur noch nicht so ist, wie sie ist. Phase Nummer 2 ist die Beobachtenphase. Die Beobachtenphase oder Empathiephase, hier geht es also darum, im Design Thinking herauszufinden, was der Nutzer, der Kunde, die Kundin wirklich möchte. Was so ihre Erfahrungen sind, was so die Pain Points sind, was die Bedürfnisse sind. Das heißt, hier geht es jetzt insbesondere in der Innovationskultur darum, herauszufinden, was brauchen denn deine Mitarbeitenden, um hier einen Beitrag zur Innovation leisten zu können. Es geht hier also, welche Erfahrungen haben die in der Vergangenheit gemacht? Ja? Haben sie schon einmal eine Idee gehabt? Wie sind sie mit dieser Idee umgegangen? Wie wurde mit dieser Idee umgegangen? Welche Erfahrungen bringen die da mit? Und bitte, das ist wirklich eine Erkenntnis aus einem Projekt, das ich in einem Unternehmen genauso durchgeführt habe. Es ist oftmals nicht die Erfahrung im jetzigen Unternehmen, also in deinem Unternehmen. Oftmals schwingen Erfahrungen aus der Vergangenheit mit. Das heißt, ich habe letztens mit einem Mitarbeiter gesprochen, der hat mir erzählt, dass er wahnsinnig viel Respekt davor hat, Ideen zu kommunizieren. Nicht, weil er Angst davor hat, in dem Unternehmen es abgelehnt zu werden, sondern weil er es in der Vergangenheit erlebt hat. Und das finden wir nur heraus, wenn wir mit den Menschen hier sprechen. Wenn wir hier wirklich reintauchen, um hier zu verstehen, was sind denn Hürden, Hindernisse, Problempunkte und Bedürfnisse im Kontext Ideen, Innovation. Was du hier ganz konkret tun kannst, ist zum Beispiel eine Culture Safari zu machen. Da gibt es übrigens bald eine eigene Podcast-Folge dazu. Du könntest ein Kulturtagebuch erstellen, du könntest Culture-Interviews führen, du kannst hier wirklich in die Beobachtung gehen. Und ich möchte hier wirklich eine konkrete Frage mitgeben, die du in diesem Kontext stellen kannst. Also es geht nicht um die Frage, was ist unsere Kultur? Weil wenn du jetzt zum Beispiel hingehst und sagst so, beschreib mir doch mal unsere Innovationskultur, dann wirst du da vielleicht noch nicht ganz so viel bekommen. Aber was wäre, wenn du die Frage stellst, Wann hast du unsere Kultur besonders stark gespürt und wie? Das heißt, es geht hier darum, dass du Geschichten sammelst, dass du Erfahrungen sammelst, dass du einfach herausfindest, wann hast du das letzte Mal eine Idee gehabt, wie wurde damit umgegangen, wo bist du hingegangen damit, wie war das? Also, dass du wirklich zu Geschichten kommst. Also Phase 1 verstehen, Phase 2 beobachten. Jetzt kommen wir in die Phase Nummer 3, und zwar in die Definieren-Phase. Die Definieren-Phase ist die Phase, wo alle Ergebnisse aus der ersten und zweiten Phase zusammengebracht werden, um dann eine sogenannte How-Might-We-Frage zu formulieren. Eine How-Might-We-Frage ist immer so ein Fragenstarter für die Ideenfindung. Das heißt, hier geht es also wirklich darum, herauszufinden, was muss jetzt wirklich gelöst werden? Wo sollten wir starten? Was denken wir, was der größte Hebel ist, um diesen Kulturwandel zu ermöglichen? Also da geht es wirklich darum, herauszufinden, was haben wir gehört, was haben wir beobachtet, was haben wir gelernt und wo erkennen wir auch Muster? Wo gibt es vielleicht Widersprüche? Und wo gibt es diese echten Pain Points? Und auf denen kann man dann entsprechend aufbauen. Also möglicherweise, wir haben in einem Unternehmen zum Beispiel begonnen, also wir haben dann auch die Verstehenphase gemacht, wir haben die entsprechende Beobachtungsphase gemacht, und ein ganz konkreter Schmerzpunkt war das Thema Meetings. Ja, Mitarbeiter sitzen teilweise wirklich von 7.30 Uhr bis 16 Uhr ständig in Meetings und haben da gar keine Zeit, sich überhaupt mit neuen Ideen auseinanderzusetzen. Und da kann man dann darauf ansetzen und dann mal überlegen, wie könnten wir Meetings so gestalten, dass sie einerseits Energie geben, statt zu rauben. Oder wie könnten wir auch Meetings so gestalten, dass sie zum Punkt kommen, auf den Punkt kommen und tatsächlich auch in der Zeit zum Beispiel fertig sind. Ja? Das heißt, hier können wir schöne How-Might-We-Fragen formulieren, die wir dann in der nächsten Phase lösen. Phase Nummer 4 ist nämlich die Ideation-Phase. Das heißt, hier geht es darum, auf Basis dieser identifizierten Painpoints und Bedürfnisse konkrete Maßnahmen abzuleiten. Und da bitte nicht Maßnahmen im Sinne von, jetzt müssen wir A machen, dann B, C und D, sondern welche Experimente können wir starten, um einen Schritt weiterzukommen? Also denk hier eher in Experimenten, denn Experimente dürfen auch schief gehen, weil daraus lernt man ja. Und da geht es wirklich darum, herauszufinden, was können wir ausprobieren, um dieses Problem zu lösen. Was denken wir, könnte hier eine ganz konkrete Aktion sein, ein konkreter Schritt sein, ein konkretes Projekt sein. Und wir machen das zum Beispiel in Form von Culture Hackathons. Ja? Das heißt, dass wir einfach einladen in Form eines Open Space Barcamp Formats, dass wir hier wirklich zwischen 24 und 48 Stunden, also ein Eintages- oder Zweitages-Workshop mit den Mitarbeitenden in der Organisation machen, freiwillige Teilnahme natürlich, dass wir hier einen Culture Hackathon machen und uns gemeinsam überlegen, was können wir jetzt ausprobieren. Und wer findet sich hier auch, um das auszuprobieren? Denn es geht hier nicht nur darum, natürlich, dass wir hier Ideen entwickeln, es geht auch darum, das auch auszuprobieren. Und damit kommen wir auch schon zu Phase Nummer 5 im Design Thinking, und zwar ist das Prototyping. Es geht also jetzt darum, dieses Experiment in Form eines Prototypens erlebbar zu machen, um schnell Feedback zu holen. Also in der Phase Nummer 6, das fasse ich jetzt gleich zusammen, Phase 5 und Phase 6, also Prototyping und Testing, ist sozusagen diese Experimentierphase. Es geht also hier darum, diese Kultur zu prototypen, diese Maßnahmen zu prototypen und entsprechend auszuprobieren. Ja? Also das könnte ein Mikropilot sein, also ein kleines Experiment in kleinen Teams, in einzelnen Teams mit kurzen Testläufen, wo man auch klare Messkriterien hinterlegt, wo man sagt, okay, woran erkennen wir, dass dieses Experiment funktioniert, was ist unsere Hypothese auch dahinter? Also da kann man wirklich schön vorgehen. Wir haben zum Beispiel in einer Organisation uns auch überlegt, wie kann die Zusammenarbeit neu gestaltet werden, um eben Ideen zu fördern. Sind dann Experimente daraus entstanden. Diese Experimente wurden über 90 Tage hinweg verfolgt, in sogenannten Sprints. Das heißt, wir haben uns alle 4 Wochen zu einem Review und einem Planning getroffen, um hier zu schauen, wo steht das Experiment, was haben wir gelernt und wie kann es da jetzt auch weitergehen. Also das ist wirklich eine ganz, ganz wunderbare Möglichkeit. Und Phase Nummer 7 ist die Reflexionsphase. Das heißt, es geht natürlich auch darum, aus diesen Experimenten zu lernen, dieses Feedback aufzugreifen und auch zu reflektieren, sind wir, was unsere Annahmen in Bezug auf die Innovationskultur betrifft, auch wirklich einen Schritt weitergekommen. Also sind wir da auch, haben wir Ergebnisse, die wir teilen können, haben wir etwas, was wir feiern können, haben wir was, woraus wir gelernt haben. Und da geht es wirklich darum, hier den Abschluss dieser Experimente zu haben, zu feiern und dann auch zu überlegen, und was braucht es als nächstes. Das heißt, man startet sozusagen den nächsten Design Thinking Zyklus. All diese Phasen, ja, durchlaufe ich mit meinen Kundinnen und Kunden im sogenannten D-CLAB. Das D-CLAB ist ein Design Driven Innovation Culture Lab, ja. Also kurz D-CLAB, das Design Driven Innovation Culture Lab, das ist ein vollumfassendes 4 Monate langes Projekt. Ja. Dieses Projekt umfasst alle diese Phasen, inklusive den Experimenten, der Begleitung der Experimente, den Culture Hackathons, der Culture Safari. Also all das, was ich jetzt gerade erklärt habe in diesen 7 Phasen, begleite ich innerhalb des sogenannten D-CLABs, also des Design Driven Innovation Culture Labs. Und wenn dich das interessiert, wie das genau ausschaut und wie das bei dir im Unternehmen funktionieren kann, dann lass uns gerne darüber reden. Ich packe dir dann den Link in die Shownotes hinein, da findest du alle Informationen zu diesem D-CLAB. Ja, abgerundet, also Design Thinking, diese Phasen eignen sich, um hier gemeinsam Experimente zu setzen, um die Kultur zu prägen. Und warum ist es vielleicht sogar noch ein zusätzlicher Benefit, hier mit Design Thinking zu arbeiten? Damit komme ich auch zu Teil 3 dieser Podcast-Folge. Und zwar sind das die versteckten Culture Hacks oder die Kultur Hacks im Design Thinking. Und zwar, indem Mitarbeitende jetzt diese Phasen durchlaufen, dieses Design Thinking durchlaufen, um hier Experimente zu starten, passiert auch etwas in der Haltung. Das heißt im Mindset. Weil ich bin immer der Meinung, wenn wir neue Erfahrungen schaffen, wenn wir neue Erlebnisse erschaffen, vor allem gemeinsam schaffen, dann verändert das auch unsere Denkweise, unsere Haltung, unser Mindset. Und ein Punkt, der sich hier tatsächlich in Unternehmen herauskristallisiert, ist dieses Thema Empathie. Und das sind ganz konkrete Dinge, die da rauskommen. Statt ich weiß, was unser Kunde will und ich weiß, was gut ist für unseren Kunden und ich weiß ohnehin, wie der Kunde tickt, kommen wir zu einer Haltung von, lass uns verstehen, was der Kunde wirklich braucht. Ich habe auch Teams beobachtet, die sehr, sehr schnell in der Ideenfindung waren, sehr, sehr schnell in der Lösungsfindung waren und jetzt sagen, okay, lass uns doch mal verstehen, was eigentlich das Problem ist und erst dann Ideen suchen. Und ich habe auch erlebt, gerade wenn es um Empathie geht, dass Mitarbeitende und auch Führungskräfte begonnen haben, echt zuzuhören und es nicht einfach nur zuzuhören, um zu antworten. Also Punkt Nummer 1 ist, dass sich hier durch dieses Vorgehen Empathie entwickelt. Zweitens, Prototyping als Mindset-Changer. Was meine ich hier? Ich kenne Unternehmen, die ganz stark auf Perfektionismus setzen. Ja? Ich habe einen Kunden, da muss jede Präsentation, die erstellt wird und dann für den Vorstand ist, also nicht für den Kunden, sondern dem Vorstand präsentiert wird, muss zunächst mal durch eine Grafikerin bearbeitet werden. Ja? Selbst meine Präsentationen als Externe müssen dann von einer Grafikerin aufgebaut werden, aufgehübscht werden, um vorstandstauglich zu sein. Weil sonst sind die Präsentationen nicht perfekt genug. Ja, und bei diesen Teams, mit denen ich hier arbeite und wirklich dieses Design Thinking auch für den Kulturwandel nutze, kommen wir von einer Haltung von perfekt oder gar nicht hin zu lass es uns ausprobieren. Also eher dieses quick and dirty statt perfect and late. Und dass man wirklich hergeht und sagt, dieses Prototyping, mal schnell zu machen, schnell Feedback einzuholen, auch einmal nur mit Papier, ja, mit Bastelmaterialien. Meine Kunden wundern sich immer, wenn ich mit ganz viel Material anreise. Aber sie sehen einfach, wie schnell Ideen visualisiert werden und wie schnell man darüber sprechen kann. Und der dritte ganz, ganz wichtige Punkt dieses versteckten Culture Hacks ist, dass iteratives Arbeiten ganz normal wird. Das heißt, dass wir Feedback einholen, dass wir Feedback hier auch als wertvoll erachten und nicht als Kritik erachten, dass wir Scheitern nicht als Scheitern sehen, sondern als Lernerfahrung sehen und das Lernen da wirklich zur Gewohnheit wird, das beobachte ich tatsächlich auch in den Organisationen, die mit Design Thinking hier auch den Kulturwandel vollziehen. Also zusammengefasst, ja, ich bin absolut davon überzeugt, dass Design Thinking als Haltung, als Vorgehensmodell großartig für den Kulturwandel funktionieren kann. Egal, ob du vorhast, agil zu werden, innovativ zu werden, also wir haben ja heute über die Innovationskultur gesprochen, völlig egal, was du gerade vorhast im Kulturbereich, ja, also im Kulturwandel, mit Design Thinking kannst du hier gemeinsam gestalten. Das heißt, dieses Vorgehen, diese Phasen, diese Methoden, diese Haltung hilft dir einfach dabei, systematisch voranzugehen und dabei wirklich den Menschen auch in den Mittelpunkt zu stellen. Und dann ist es aus meiner Sicht auch wirklich möglich, Kultur gemeinsam zu gestalten und zu prägen. Ja, also wenn dich das DCLAP, das Design Driven Innovation Culture Lab für dein Unternehmen interessiert, ab in die Shownotes. Da findest du den Link mit allen Informationen, Abläufen. Ich habe dir da Grafiken auch hingegeben. Da findest du alles, was du dazu brauchst. Und nächste Woche geht es auch um ein ganz, ganz spannendes Thema, und zwar um KI im Innovationsalltag. Ich habe da eine Expertin eingeladen, eine KI-Expertin, die Silvia Stankova, die im Interview sein wird, und wir sprechen dann eben darüber, wie wir KI nutzen können, um einerseits Innovation zu fördern und andererseits auch Freiräume dafür zu schaffen. Ja, und jetzt wünsche ich dir eine wunderbare Zeit, viel Erfolg beim Gestalten deiner Innovationskultur und lass mir gerne deine Gedanken auf LinkedIn oder auch gerne per E-Mail zukommen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Das war eine weitere inspirierende Episode von Veränderung einfach machen, der Podcast für Veränderungsheldinnen und Helden. Ja, bevor du gehst, möchte ich dich daran erinnern, dass du Teil unserer Veränderungsheldinnenbewegung sein kannst. Abonniere dazu den Podcast und teile ihn gerne mit deinen Freunden, Kollegen und auch Führungskräften, die genauso wie du Veränderung aktiv und vor allem menschenzentriert gestalten möchten. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann lass doch gerne eine 5-Sterne-Bewertung bzw. auch eine Rezension auf Apple Podcast oder Spotify da. Damit hilfst du mir, diesen Podcast sichtbarer zu machen und mehr Menschen in die Veränderungsheldinnenbewegung zu holen. Wenn du konkrete Fragen hast, dann kannst du sie mir direkt stellen. Schreibe mir dazu gerne eine E-Mail an promme@growth-factory.at. Stell mir deine Frage und ich greife die gerne in einer der nächsten Episoden von Veränderung einfach machen auf. Bis dahin, bleib inspiriert, bleib eine Veränderungsheldin, mach den Unterschied und mach Veränderung einfach.